Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Shootingstar der deutschen Geisteswissenschaften. So hat die Stuttgarter Zeitung Sandra Richter genannt. Sandra Richter ist Literaturwissenschaftlerin. Sie hat den Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart. Und sie hat sich im Leutegespräch mit Nicole Köster auch an das allererste Buch erinnert, das sie gelesen hat.
Das waren Thomas Manns Buddenbrooks. Und das war so im Alter von 10. Das hat mich sehr fasziniert, weil ich endlich was anderes lesen wollte als Kinderbücher und dachte, naja, das wird ja sowas anderes sein. Und ich war ganz verstört über die vielen gelben Zähne, über die man in dem Text las, und habe länger gebraucht, um das zu verstehen, aber doch diese Motivketten so reizvoll gefunden, dass ich offenbar bei der Literatur geblieben bin.
Aber dann müssen Sie sich vermutlich auch schnell langweilen, wenn Sie mit 10 das schon herausfordernd fanden und die Kinderliteratur langweilig.
Im Gegenteil, es ist so eine Art Reizüberflutung. Also wenn man dann komplexe Texte liest und sieht, das passiert da, und stellen Sie sich vor, so ein Roman von Salman Rushdie oder so, wo auf jeder Seite große Ereignisse stattfinden, das ist natürlich höchst spannend und ja, macht Spaß, das zu analysieren.
Wie wurde der Zugang zur Literatur von der Familie gefördert? Ihr Papa war, glaube ich, bei Thyssen-Henschel, ein Unternehmen, das auch Panzer herstellt. Ihre Mutter hat Zigarren hergestellt.
Ja, sie war Zigarrenmacherin tatsächlich. Also nicht mehr aktiv, als ich geboren wurde. Mein Vater war ausgebildeter Schreiner. Also tatsächlich komme ich aus einem Elternhaus, in dem Bildung zunächst wenig stattfand. Aber gleichwohl hatten beide Eltern immer das Gefühl, die Vorstellung, man müsste etwas anderes machen, und haben mich dann doch sehr angeregt, etwas zu lesen, einen Bibliotheksausweis besorgt, als ich noch klein war, und so ging das dann weiter. Dann konnte ich immer mit meinen Rucksäcken voller Bücher nach Hause kommen und lesen.
Und die Begeisterung einfach ganz groß und auch für die Kultur ganz groß. Bei Kassel denkt man gleich an die Documenta, da gab es in diesem Jahr den Parthenon der verbotenen Bücher. Haben Sie den zufällig sehen können?
Den habe ich gesehen und fand das Gebäude sehr spannend, habe mich aber gewundert, weil nicht sehr klar ist, was da drin ist. Zensur gab es immer, die gab es in der Nazizeit, die gibt es noch heute, nur was zensiert wird, ist sehr unterschiedlich. Und die Auswahl dieser Texte, das waren meistens die, die in der NS-Zeit zensiert wurden. Aber das hätte man noch ein bisschen transparenter machen müssen. Also reizvolles Gebäude, aber andererseits
wobei auch
viele
Harry
Fragen.
Potter war dabei.
Ja, eben. Ja. Und dann kann man auch sagen, dann stell doch jedes Buch da hinein. Jedes ist potenziell zensierbar für irgendetwas. Aber trotzdem, die Documenta ist natürlich eine großartige Einrichtung und ich bin immer wieder gerne in Kassel, um sie anzuschauen.
Welche Verbindung hatten Sie da als Jugendliche vielleicht auch hin?
Wenn man in Kassel wohnt, wird man quasi 3 Monate mit ausgestellt. Dann kommen die ganzen Künstler und die Interessenten an Kunst und man wird gefragt und macht mit bei Aktionen. Ich erinnere mich noch 92, da hat der Münchner Künstler Flatz 100 Motorräder in einer Tiefgarage starten lassen und alle standen herum und waren sozusagen Teil der Aktion. Man kann sich dem gar nicht verweigern und in der Tat bin ich in gewisser Weise Beuys-Anhängerin und denke mir, jeder Mensch ist auch ein Künstler.
Sandra Richter war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, Germanistikprofessorin und Literaturwissenschaftlerin an der Universität in Stuttgart. Davor hatte sie Lehraufträge in London und Paris und im kommenden Jahr kommt Marbach. Sandra Richter wird die erste Direktorin des Marbacher Literaturarchivs.
Der Enzensbergische Poesieautomat. Denn dieser Versuch, einmal automatisch Literatur zu erzeugen, schon in den 70er Jahren, das hat mich sehr fasziniert.
Geht wie das? Funktioniert
Geht
der?
Das nicht? Draufklicken und dann kommt irgendwas. Sieht aus wie eine Anzeige auf dem Flughafen, nur eben mit etwas, was man dann Poesie nennen sollte.
Klingt so ein bisschen wie so eine Musikbox.
Es ist ein bisschen das Schema Musikbox. Natürlich ganz einfach. Im Internet kann man mittlerweile komplexere Sachen machen, aber es ist einer der ersten Versuche in dieser Richtung und als solcher großartig und gelungen und als Exponat riesig.
Ist es so der Sechser im Lotto, den man kriegen kann, als Literaturwissenschaftler eben diese Anfrage aus Marbach zu bekommen?
Auch für mich ja, weil ich gerne im Archiv arbeite und gerne mit den unterschiedlichen, auch medialen Dimensionen von Literatur zu tun habe. Mit Texten in Manuskriptform, mit Texten in E-Book-Form, mit Texten als Ausstellungsgegenstand oder auch als ein Tondokument.
Ja, wir hören mal rein, was den Marbachern denn ihr Literaturarchiv bedeutet.
Also ich finde es total super, dass in so einer Kleinstadt wie Marbach so ein großes Archiv ist. Wir haben ja auch einen großen Namen hier durch Schiller. Und auch anhand von den Touristen, die hier immer kommen, finde ich es immer ganz riesigen Zuspruch. Ich finde es super.
Das ist doch was, was unter die Haut geht. Ja, Handschriften sind ja was ganz Persönliches und man ist ja der Persönlichkeit unmittelbar nahe gekommen dadurch.
Ich bin auch öfters oben und ich bin immer wieder begeistert, was das alles für uns bereithält.
Wie oft waren Sie denn schon da, wo die Dame gerade sagt, ich bin öfters oben? Sie haben ja sicherlich auch lange Verbindungen dahin.
Ja, die sind tatsächlich recht alt und so seit dem Jahr 2004 etwa. Zunächst durch die Sommerschulen, dann natürlich auch durch die Nähe Universität Stuttgart und Marbach und immer wieder zum Graben im Archiv. Gegraben habe ich nach Lou-Andreas Salomé, gegraben habe ich nach Friedrich Theodor Fischer, meinem jetzigen Amtsvorgänger an der Universität Stuttgart, der Professor war in Tübingen, Stuttgart und eine Ästhetik geschrieben hat. Und nach vielem anderen mehr und immer wieder haben mich diese endlosen Kellergewölbe fasziniert und die grünen Boxen, in denen all diese Schätze liegen.
Haben Sie sich schon so ein Ziel gesetzt, worauf Sie auch den Fokus legen wollen? Ich glaube, da gibt's ja mehr als 1400 Nachlässe, 1 Million Bücher, da muss man sich ja irgendwo auch fokussieren.
Es gibt so bestimmte große Aufgaben, die auf der Hand liegen, wie Digitalisierung, Internationalisierung. Das kann man schlagwortartig so benennen. Und tatsächlich sind das große Herausforderungen, denn die Manuskripte wollen vielleicht auch erhalten sein, nicht nur in der Form von Filmen, sondern digital untersuchbar werden. Das ist ein großes Thema. Und die internationale Öffnung, die Öffnung hin zur Forschungsgemeinde, zur Lesergemeinde weltweit, auch wiederum durch digitale Techniken, die natürlich dann Leser weltweit erreichen kann, aber auch konkret als eine Stätte, die auf dem Marbacher Hügel Gäste aus aller Welt anzieht.
Es war ein monströses Verbrechen und es ist ein Wunder, dass KDRK überlebt hat. Hameln in Westfalen am Toten Sonntag des Jahres 2016. Nurettin B., der Ex-Mann von Kader, verletzt sie mit Messerstichen und Axthieben lebensgefährlich, bindet sie an die Anhängerkupplung seines Autos und schleift sie 200 Meter über den Asphalt, bis das Seil reißt. Kader K. überlebt schwerst verletzt und schwerst traumatisiert. Am Donnerstag war sie bei uns in SWR 1 Leute, zusammen mit ihrem Anwalt Roman von Alversleben.
Man gewöhnt sich irgendwann mal dran, also dass man schläft und Albträume hinterher haben. Und es ist schlimm, ja. Es ist ein
also die
Albtraum.
Die Albträume haben Sie regelmäßig?
Ja.
Sind es die immer gleichen Bilder, die da in Ihrem Kopf entstehen?
Fast, ja, fast immer die gleichen Träume.
Ja. Ja,
sind. Und man schwitzt und dann muss man, wenn man aufwacht, dann, ja, man muss sich wechseln, seine Sachen. Ne? Man muss duschen, man muss. Also es kostet einem viel, viel Kraft. Also auch, man ist kaputt einfach. Und im Gesicht merkt man, dass man einfach kaputt ist. Man ist. Manchmal, man denkt, oh, morgen, wenn ich aufstehe, ich werde fit sein. Ich werde genug ausschlafen, aber man wünscht sich, aber klappt nicht.
Ja. Nein. Wie regelmäßig haben Sie psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Traumaspezialisierte Therapeuten zu finden, ist sehr schwierig.
Aha.
Aber eine Pädagogin aus, also Jugendamt, die für meine Sohn zuständig ist, hat gestern mich angerufen, dass sie eins gefunden hat, aber auf private Kassen. Also ich weiß nicht, ob sie mich nehmen wird, aber
okay.
Ich werde mich demnächst bei ihr melden. Ich hoffe, sie wird mich nehmen, ja.
Was ist bei sowas das Wichtigste? Vertrauen aufzubauen oder Vertrauen wieder aufzubauen zu Menschen nach dem, was ihnen passiert ist?
Nee, ich habe kein Vertrauen an Menschen, leider. Das heißt, die Menschen, die mir so versuchen, mir nahezukommen, egal wer. Ich habe da mein Vertrauen leider verloren, weil das hat der Täter mir das alles angetan. Da muss man sich nicht wundern, leider.
Ne? Ja. Wobei es ja jetzt durchaus auch Menschen gibt. Jetzt nehmen wir den Mann, der neben Ihnen sitzt, Roman von Alversleben, Ihr Anwalt, der sich ja nun sehr für Sie einsetzt.
In der Tat, er versucht mir zu helfen. Trotzdem ist das so bei mir, das, was mir von einem Mann vor allem, was mir angetan worden ist, so habe ich kein richtiges Vertrauen an Menschen.
Herr von Alvensleben, verstehen Sie das? Können Sie damit umgehen?
Ja, ich kann damit umgehen. Ich verstehe das auch. Posttraumatische Belastungsstörung, das wird von vielen vielleicht unterschätzt oder auch verkannt, selbst wenn man Kader sieht, scheinbar gesund, aber eben ganz tiefe seelische Probleme, die ich auch komplett verständlich finde. Wir haben massive Angriffe auch auf das Gehirn gehabt, auf die doch fein strukturierte Masse unseres Gehirns. Man muss sich einfach mal vorstellen, wir würden uns den Kopf stoßen, was wir dann schon für Schmerzen erleben. Und dass dieses ganze Bild und das Martyrium, das ja irgendwie mittelalterliche Züge hatte, nicht spurlos vorbeigeht. Ich habe da Verständnis für und ich bin da auch ganz bei Kader.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit zwei Gästen, mit Kader K., die Opfer einer Gewaltorgie ihres Ex-Mannes geworden ist, und mit ihrem Anwalt, dem Strafverteidiger Roman von Alvensleben. Nurettin B., der Täter, der Kader an der Anhängerkupplung seines Autos durch Hameln geschleift hat, ist im letzten Jahr verurteilt worden zu 14 Jahren Gefängnis.
Das Urteil ist rechtskräftig. Er hatte selber noch mal so eine Art Wiederaufnahme bemüht, weil er meinte, da von seinen Anwälten nicht gut beraten worden zu sein. Das ist aber inzwischen komplett und rechtskräftig abgelehnt worden. Und jetzt steht die Strafe an.
14 Jahre Gefängnis, aus Ihrer durchaus subjektiven Sicht ein gerechtes Urteil?
Das Gericht hatte damals auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft von uns zum Ausdruck gebracht, dass im Grunde lebenslänglich für diese Tat angemessen gewesen wäre, weil ohne Zutun des Täters und nur durch ein Wunder, Sie haben es gerade erwähnt, das Überleben von Kader eingetreten ist. Also der Versuch kann ja vielleicht milder bestraft werden, aber er hatte sich zu einem Täter-Opfer-Ausgleich, einer Entschädigungszahlung erklärt, und das hat das Gericht dazu bewogen zu sagen, wir gehen jetzt etwas darunter und mildern die Strafe.
Hat es diesen Täter-Opfer-Ausgleich inzwischen gegeben?
Bislang haben wir kein Geld bekommen. Wir sind gerade dabei, Zwangsmaßnahmen zur Vollstreckung dieses Geldbetrages durchzuführen. Ja. Zwangsversteigerung in ein Haus.
Das heißt, Auto, da ist auch was da. Da ist Substanz da, finanzielle Substanz.
Ja, aber das ist natürlich für ein Opfer immer aufwendig, da nochmal hinterher zu rennen. Und Kader hat damals gesagt, ihm geht's ums Geld, und sie hatte da wirklich recht. Das zweite ist das Auto der Tat. Das hat sie zugesprochen bekommen, aber da wird sie noch selber was zu sagen. Okay. Da hat sie nämlich einen karitativen Aspekt, den ich sehr bewundere.
Genau. Also, Kader, dieses Auto, das Ihnen und Ihrem Ex-Mann mal gemeinsam, glaube ich, gehört hat, wo Sie dann schwerst verletzt an die Anhängerkupplung gebunden wurden und durch die Stadt geschleift wurden. Sie lassen dieses Auto jetzt versteigern. Warum?
Ich möchte damit den Gewalt ein Ende setzen und den Tätern zu zeigen, dass eigentlich man nicht Menschen wehtun soll, nicht zerstören, nicht töten und nicht schleifen lassen, sondern helfen, ein Vorbild sein. Dass sie einfach das sehen und sich vielleicht den Gedanken machen oder sich schämen, sagen, stopp, da hat sie wirklich recht. Ne?
Was soll denn mit dem Erlös, mit dem Geld dann passieren?
Das Erlös wird direkt an Waisenkinder gespendet in Kobane.
Aha, in Syrien?
Die brauchen, ja genau, in Rojava, Nordsyrien, die brauchen meistens diese Unterstützung, weil seit 3 Jahren ist der Krieg beendet, aber keine Hilfe da richtig eingeflossen.
Haben Sie da persönlich eine persönliche Verbindung nach Kobane, oder warum haben Sie sich gerade Kobane ausgeguckt?
Ja, weil es eine Stadt der Widerstand ist und es symbolisiert die Frauenfreiheit, und das hat auch ein bisschen mit meiner Kampf zu tun.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit Evelyn Binsack. Evelyn Binsack ist die erste Schweizerin, die an und auf den 3 geografischen Polen war, am Nordpol, am Südpol und auf dem Gipfel des Mount Everest. Abenteuerreisen unternimmt sie weiter, auf geführte Expeditionen allerdings verzichtet sie, nachdem es im letzten Jahr auf einer Nordpol-Expedition zu einem Zwischenfall mit einem Eisbären gekommen war.
Ein Teammitglied kriegte Stress und hat die Pistole gezückt und hat dem Eisbären, wollte eigentlich auf die Füße schießen, aber hat eine andere Stelle des Körpers getroffen. Ich kann nicht eruieren, wo es genau war. Das war das Allerletzte, was ich wollte, einen Eisbären anschießen.
Gab es denn darüber keine Verständigung, wann Warnschüsse abgegeben werden? Ein Warnschuss wurde ja abgegeben.
Abgegeben und ich hatte ja auch diese Ausbildung, diese Bear Defense Ausbildung. Und da geht es immer darum, bei einer Mensch-Eisbären-Begegnung in der Arktis, dass der Mensch und der Eisbär, und vor allem der Eisbär, überlebt. Und in 100 Fällen gibt es einen Fall, wo die Gefahr groß ist, dass beide umkommen. Aber in 99 Fällen lässt sich der Eisbär eigentlich verscheuchen. Und das hat aber so nicht stattgefunden. Also es waren wirklich zwei Teamkollegen, die dann zu schnell reagiert haben. Und ich kann das eigentlich nur zurückführen auf zu viel Stress, dass irgendetwas mit einer Waffe nicht funktioniert hat. Ich konnte leider den Verantwortlichen, Dixie, nicht fragen. Ich habe ihn zwar gefragt, aber er hat mir keine Antworten gegeben. Und daraufhin habe ich dann das öffentlich gemacht, damit solche Fälle nicht mehr passieren.
Ja, es war zu lesen, es sollte anfangs eben auch vertuscht werden. Sie sind dann, glaube ich, zur Polizei gegangen. Genau. Wurde das weiterhin verfolgt?
Ja, also das eine ist, dass man eine Fehlentscheidung macht. Das kann passieren. Das passiert mir auch bis jetzt zum Glück nicht. Holz anfassen als Bergführerin kann das aber passieren. Und da hat man sehr großes Verständnis für, dass etwas schieflaufen kann. Das Problem nachher, als wir von der Expedition zurück waren vom Nordpol, war für mich, ich mit dem Dixie nicht sprechen konnte, dass er immer sofort abgeblockt hat, dass er dann andere Geschichten erzählt hat.
Das heißt, er wollte einfach nicht sagen, wie es war, oder hat es ihn vielleicht auch getroffen? Was glauben Sie?
Ich glaube schon, dass es ihn sehr getroffen hat. Ich glaube auch, er hatte sehr viel Angst, dass man sich fragt, ja, was ist das für einer, und ihn in Frage stellt. Ich glaube, er hatte davor Angst, und das ist ja auch verständlich. Was aber nicht verständlich ist, das ist dann, dass man nicht mit der Wahrheit, dass man sagt, man hätte anders reagieren müssen. Und das war dann der Moment, als er dann gesagt hat, du kannst der Bärenschützerin werden, so ein bisschen abfällig, habe ich dann gedacht, okay, ich lasse das nicht zu, dass ein Eisbär angeschossen wird und dass der frei herumläuft und man nicht weiß, wie es ihm dann das Leben, der Rest des Lebens gut oder nicht so gut geht.
Hat er überlebt, der Eisbär?
Das wissen wir eben leider nicht. Also ich denke schon, jetzt rein so vom Energetischen her habe ich das Gefühl, er hat es überlebt. Was die Wunde ist, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass er überlebt hat. Aber es hat eine große Wunde eigentlich aufgemacht, nämlich diejenige, dass auf dem Nordpolarmeer niemand zuständig ist, und theoretisch könnte man einen Eisbären abschießen auf dem Nordpolarmeer, auf dem offenen Meer. Weder Grönland noch Norwegen noch die Russen wären dafür zuständig, und so könnte eigentlich ein Eisbärenjagdtourismus entstehen, und das wollte ich unbedingt verhindern.
Christian Lillinger kommt aus einem kleinen Dorf im Spreewald und ist mit seinen 33 Jahren einer der besten deutschen Schlagzeuger und einer der führenden Avantgarde-Musiker seiner Generation. Ausgezeichnet im Übrigen im letzten Jahr mit dem SWR-Jazzpreis. Als Lillinger in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, erzählte er auch, wie alles anfing.
Ich war, glaube ich, Ende 12, Anfang 13, ziemlich spät. Und wie war denn das? Ich habe mit 6 Jahren halt schon mal ganz kurz was gemacht, weil es immer darum ging, dieser Nichts sozusagen, was mache ich denn? Nur Dummheiten sozusagen. Und ich muss ja irgendwas machen. Dann habe ich halt irgendwie mal ganz kurz angefangen, für 1-2 Monate zu trommeln, weil irgendjemand, ein Kollege von meinem Vater, hatte dann irgendwie ein Schlagzeug, was damals Schießbude genannt wurde. Und dann habe ich da ein bisschen getrommelt, aber es habe ich sofort die Lust verloren und sein gelassen. Schade. Und dann später hieß es, ja, aber es trotzdem Pubertät kam, es wurde einfach noch schlimmer mit mir. Und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Und dann irgendwann habe ich halt angefangen, dann wieder das aufzunehmen.
Und Ihr erster Schlagzeuglehrer soll gesagt haben, Mensch, der Lillinger, der spielt in 3 Wochen das runter, wofür ich Jahre gebraucht habe. War Ihnen das auch gleich klar, dass Sie ein besonderes Talent haben?
Ja, also bevor ich diesen Lehrer hatte, habe ich ein halbes Jahr lang an den Grundtakt geübt. Also das war's. Na, und dann kommt die erste Unabhängigkeit dazu. Und da habe ich ein halbes Jahr gebraucht. Ich war unfähig, das zu spielen. Und danach war plötzlich so eine Tür gebrochen oder so eine Grenze. Und dann hat sich das von alleine ergeben. Es war Glück, weil sonst hätte ich die Lust verloren. Wie ist es das halt? Ich meine, Gott sei Dank hatte ich ein bisschen Begabung, dass es halt irgendwie auch Spaß gemacht hat. Und wie schnell das geht, das ist natürlich ein Anbetracht.
Ja. Aber Sie sagen jetzt ein bisschen Begabung, aber da gibt es dann zum Beispiel Günther Sommer, der Sie auch an der Hochschule in Dresden dann entdeckt hat und gesagt hat, Mensch, den muss ich sofort haben und da brauchen wir einfach Förderung schon ab 16, wo Sie nicht mal Abitur hatten. Also das besondere Talent müssen Sie doch vielleicht auch gespürt haben.
Ja, ja, also ich war mir dessen schon bewusst. Ich will nicht der sein, der es sagt, weil das ist, macht keinen Sinn. Das müssen andere auch wissen oder nicht wissen, wie auch immer. Ist auch mittlerweile mir auch egal. Das ist trotzdem so, es war ein großes Geschenk. Das ist toll. Es war schon echt ein Ding der Unmöglichkeit für mich erst, das alles zu handeln. Aus einem Dorf, aus einer Dorfschule. Ich wusste noch nicht mal, wie man alleine richtig gut lernt. Sozusagen, wie man autark das alles gestaltet für sich.
Da hat das Schlagzeug sicher auch geholfen, aus dem Ort rauszukommen.
Voll, total. Ja, ja. 300 Einwohner Dorf und dann irgendwie die Stadt, Urbanität und so weiter. Mhm.
Dann hat es sich entwickelt, eben mit 16 diese Aufnahmeprüfung. Ich glaube, mit 15 sogar schon dieses Vorspiel.
Genau,
was war
genau.
Das für ein Moment?
Das war ein Moment, da war die Aufnahmeprüfung im Sinne von, es war ein Tag der offenen Tür. Quasi jeder konnte sich die Hochschule angucken. Meine Eltern haben gemeint, lass uns das mal checken irgendwie. Vielleicht wird das hier mal was. Und dann gab es so eine Situation, wo quasi der Strommelkurs vorgestellt wurde. Unten der Raum, wo die Sachen passieren und die Unterrichtssituation abgehalten wird. Und dann haben halt so der Günther Baby Sommer und noch ein Ex-Student von ihm haben halt Duo gespielt. Und danach haben sie gefragt, habt ihr irgendwie Fragen? Will jemand mal vorspielen, um deine Chancen sich auszurechnen? Und da hat sich eins, zwei getraut und so und ich nicht. Dann kam noch mal die Frage und so. Und dann habe ich meine Mutter so vorgeschubst, ich soll doch jetzt mal das machen. Ihnen hat meine Energie gefallen. So. Auch so eine gewisse naive Energie mit so einfach neuem umzugehen und nicht Angst zu haben und versuchen so erstmal alles richtig zu spielen. Darum ging es nicht. Es ging gleich erstmal um so eine eigene Sache, um so einen Flow zu bekommen, so ein Fließen im Spiel.
Am Freitag war der Mainzer Politikwissenschaftler und Parteienforscher Professor Jürgen Falter bei uns, exakt an dem Tag, an dem in Berlin die Koalitionsverhandlungen begannen. Es war ein Treffen der mühseligen und beladenen mit Schulz und Seehofer als zwei angeschlagenen Parteivorsitzenden und mit Angela Merkel als einer Kanzlerin, die längst nicht mehr unumstritten scheint.
Man könnte sich bei Angela Merkel sogar vorstellen, wenn es einen geeigneten Nachfolger oder eine Nachfolgerin gäbe, irgendein Kronprinzen, dass sie in der Legislaturperiode das Amt übergibt. Ich glaube, sie ist die einzige, die ich kenne von allen Kanzlern, die diese Größe wohl besäße. Aber im Augenblick zeichnet sich niemand ab, der wirklich Nachfolger werden könnte.
Es gibt Leute aus diesem Berliner Politikbetrieb, die sagen, Frau Merkel hätte nicht sich entschlossen, nochmal anzutreten aus innerer Überzeugung, sondern weil sie das Gefühl gehabt hätte, sie stünde in der Pflicht. Glauben Sie das auch?
Ich glaube schon, dass sie ein großes Pflichtgefühl hat, sonst tut sich das niemand an. Das ist ja wirklich eine Tretmühle, dieses Amt. Und sie hat eine eiserne physische Konstitution, das auch durchzuhalten, diese 14 bis 16 Stundentage, jeden Tag, die ganze Woche über. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch die Vorstellung hat, es gibt niemanden im Augenblick, der es besser machen könnte als sie. Und es gibt so viel internationale Konfliktstoffe, dass sie da, wo sie besonders stark ist, gefordert ist, dann ist es, glaube ich, eine Mischung aus Einsicht und Pflichtgefühl.
Glauben Sie nicht, dass der Unmut in den Hinterzimmern der CDU über Frau Merkel sehr viel größer ist als das, was öffentlich wird?
Das ist ganz eindeutig der Fall. Das merkt man übrigens auch, was die Wähler der CDU angeht. Diejenigen, die sie noch wählen, diejenigen, die sie nicht mehr wählen. Frau Merkel wird angekreidet, dass sie das Flüchtlingsthema in einer Weise angepackt hat, das nicht wirklich glücklich gelaufen ist. Denn jetzt zeigen sich natürlich all die Dinge, die man erwarten konnte. Integrationsprobleme, Probleme mit Halbwüchsigen oder jungen Männern, die unbeschäftigt sind, die nicht integriert sind, die schwer zu integrieren sind eventuell, weil sie mit ganz anderem kulturellen Hintergrund kommen. Das wird Frau Merkel angekreidet und die Tatsache, dass sie eigentlich niemanden gefragt hat, als sie diese Entscheidung getroffen hat.
Es gibt noch vielleicht ein kleines Beispiel dafür, dass die Macht von Frau Merkel am Bröckeln ist. Erinnern wir uns an diesen CSU-Minister Schmidt, der bis dahin nie in Erscheinung getreten ist, der diese Entscheidung in Brüssel zum Thema Glyphosat getroffen hat. Sie hätte ihn eigentlich entlassen müssen und hat es nicht getan.
Tja, das ist in der Interimsphase geschehen, also in der Phase der geschäftsführenden Bundesregierung. Und mit der CSU will Frau Merkel es sich nicht verderben, schon gar nicht in der jetzigen Zeit, wo es auch tatsächlich auf die CSU ankommt. Jetzt in der neuen Konstellation mit der SPD braucht man die CSU. In der Jamaika-Koalition hätte man sie nicht gebraucht, rein stimmenmäßig. Ja. Und insofern ist Frau Merkel da sicherlich vorsichtig, aber ob Herr Schmidt nochmal ins Kabinett kommen wird, da kann man doch ein großes Fragezeichen setzen.
SWR 1, Leute der Woche mit dem Politikwissenschaftler Professor Jürgen Falter und den Fragen, die sich viele Wähler stellen. Erleben wir gerade das Ende der Volksparteien? Erleben wir die Merkel-Dämmerung und das Schulz-Finale? Kriegen unsere Spitzenpolitiker die Kurve oder bleibt es bei den miserablen Umfragewerten?
Politiker hatten eigentlich schon immer ein schlechtes Image. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass Politik unter anderem darin besteht, Entscheidungen zu fällen, die nicht jedem gefallen. Politik ist die Entscheidung über die Verteilung knapper Mittel. Nicht jeder kann alles bekommen, das heißt, manche kommen zu kurz und manche kriegen mehr. Das macht Politiker schon einmal bei manchen Leuten unsympathisch. Politiker versuchen immer in der Öffentlichkeit sozusagen in einer bestimmten Weise aufzutreten. Diese geschliffene, abgeschliffene Sprechweise, diese Stereotypensprechweise, wo man sich unangreifbar machen will, kommt ebenfalls nicht bei jedem wirklich gut an. Und Politiker müssen bei uns immer Kompromisse schließen. Kompromisse mit anderen von anderen Parteien, Kompromisse in der eigenen Partei, Kompromisse mit der Realität, die er auch nicht immer so will, mit das Parteiprogramm. Und das wird ihnen auch angelassen, indem man sagt, das sind Kuhhändel, die hier betrieben werden. Das erklärt, warum Politiker schlecht ankommen. Und dazu kommt natürlich manchmal auch eine gewisse Machtlüsternheit, die als, sagen wir, nicht besonders gesellschaftlich akzeptabel gilt, ja, die aber mit der Politik untrennbar verbunden ist.
Auf der anderen Seite sehen sich Politiker nach meiner Beobachtung auch immer Vorwürfen ausgesetzt, die einfach nicht stimmen. Also dieses Stereotyp, Politiker verdienen zu viel und stopfen sich das Geld in die Tasche.
Das ist lächerlich. Angela Merkel verdient noch nicht mal ein Vierzigstel dessen, was der Daimler-Benz-Chef verdient. Und wer hat mehr Verantwortung? Das muss man sich doch einfach nur so fragen. Ja. Der Bundespräsident verdient etwa 200.000 Euro im Jahr. Der wirklich erste Mann an der Spitze unseres gesamten Gemeinwesens. Ja. Protokollarisch der Erste, der auch bestimmte Machtbefugnisse hat. Das ist nicht viel im Vergleich zu anderen Berufen.
Dazu kommt ein riesengroßer Stress, dem Spitzenpolitiker ausgesetzt sind, verbunden mit etwas, was wir beide ja auch nicht kennen, dass man sich alle 4 oder 5 Jahre wieder zur Wahl stellen muss. Und wenn man Pech hat, ist man seinen Job los.
Politik ist belastend in vielerlei Hinsicht. In den Spitzenpositionen ist es mindestens so anspruchsvoll wie ein absolutes Top-Management, also Vorstandsvorsitzender von Daimler-Benz, BMW oder Bosch oder Mahler oder sonst etwas. Das heißt, die Tage sind nicht leichter, sondern gar schwerer. Und Politik ist der einzige Beruf, den ich kenne, wo man gehasst wird für Dinge, die man sagt, abgelehnt wird für Dinge, die man tut. Und es geht bis auf die Kinder runter. Helmut Kohls Kinder wurden in der Schule diskriminiert, beispielsweise wegen bestimmter Äußerungen und Handlungen des Vaters.
Dazu kommt die Fallhöhe. Also der frühere bayerische Ministerpräsident Beckstein hat das kürzlich auch nochmal erzählt, wie das ist, wenn man plötzlich von ganz oben kommend auf dem Boden ist.
Keiner kennt einen mehr. Oder man wird mitleidig behandelt. Man wird nicht mal eingeladen, wo man früher selbstverständlich eingeladen wurde. Man sitzt nicht mehr in der ersten Reihe, sondern irgendwo hinten. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, auch sehr kränkend sein können.
Eins gehört. SWR 1.